Hey, da sind wir wieder zu einer neuen Beröer Fresh-Einheit. Heute geht es um eine Geschichte, die schon ziemlich alt ist und sich in der Bibel findet und die das Potenzial hat, wenn du das annehmen willst, so einiges an Angst und Sorge von einem zu nehmen. Diese Geschichte dreht sich um eine Figur, die Josef heißt und 12 Brüder hatte und auch einen Vater. Dieser Vater von Josef, der hieß Jakob und gilt als einer der Stammväter Israels, also dieses ganzen Volkes. Dieser Jakob, der hatte insgesamt 12 Kinder. Diese Kinder werden später die Stammväter der einzelnen Stämme Israels. Und diese 12 Kinder hat er mit insgesamt 4 Frauen, 2 mehr oder weniger angetraute Frauen und deren Mägde. Das an sich fand Gott offenbar nicht besonders problematisch. Was er problematisch fand, war, dass der Jakob eine seiner Frauen am liebsten hatte und die den anderen vorzog. Daraufhin zog Gott die anderen Frauen vor und schenkte denen mehr Kinder als Jakobs Lieblingsfrau. Und mehr Kinder im Orient galt als besonderer Segen. Jakobs Lieblingsfrau bekam nur 2 Kinder. Und eines davon, das älteste, hieß Josef. Und Josef war dann auch Jakobs Lieblingssohn und wurde von ihm unglaublich vorgezogen und verzogen, reich beschenkt, auch vor den anderen Kindern, die er hatte. Und diese Brüder von Josef, die wurden verständlicherweise stinkesauer auf diesen Josef und auf seinen Vater. Josef selbst war dann auch eher ein bisschen überheblich und auch ganz schön naiv in seiner Art, mit dieser Situation umzugehen. Dann hat er auch noch Träume und Visionen, die seine Selbstverliebtheit beflügeln. Und letzten Endes geht es sogar irgendwann seinem Vater auf die Nerven. Die Brüder beschließen irgendwann, dass sie diesen Josef loswerden wollen und müssen. Eigentlich wollen sie ihn sogar umbringen, aber sie ergreifen eine Gelegenheit beim Schopf und verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Während sie dem Vater erzählen, dieser Josef sei von einem wilden Tier gerissen worden und der Vater daraufhin in eine tiefe Trauer verfällt. Josef kommt nach Ägypten, wird an einen reichen Kaufmann verkauft und hat dort ein ziemlich gutes Leben als der Oberste seiner Sklaven, so lange bis er die Avancen der Frau des Hausherrn ablehnt und die ihn daraufhin bei seinem Herrn verleumdet. Woraufhin er im Knast landet, für eine ganze trübe Zeit. Im Knast lernt er 2 hochrangige Angestellte des Pharao kennen, die in Ungnade gefallen waren und jetzt im Gefängnis saßen. Und die haben beide so einen merkwürdigen Traum und Josef deutet ihnen den Traum jeweils und die erfüllen sich. Der eine von den beiden, der kehrt zurück in die Dienste des Pharaos und irgendwann hat der Pharao einen merkwürdigen Traum und will den gedeutet haben und da erinnert sich dieser Angestellte, Mensch, da saß doch einer im Knast, der konnte gut Träume deuten und das hat sich erfüllt, lass uns den nochmal holen. Der Pharao lässt den holen, Josef deutet ihm seinen Traum, es wird eine große Hungersnot kommen, aber vorher gibt's nochmal richtig gute Ernten. Daraufhin sagt der Pharao, okay Josef, dich setze ich als obersten Verwalter ein, sorg du dafür, dass wir gut auf diese Hungersnot vorbereitet sind. Der Josef macht es auch. Die Hungersnot kommt und tatsächlich, die Ägypter sind super darauf vorbereitet und kommen da gut durch. Aber die hebräische Familie von Josef, die immer noch in Palästina lebt, leidet sehr unter dieser Hungersnot und muss, wie alle anderen Bewohner ringsum, in Ägypten Getreide kaufen gehen, damit sie über die Runden kommen. Und so gehen einige Brüder nach Ägypten, treffen dort auf Josef, der sich nicht zu erkennen gibt zunächst und einige Spielchen mit ihnen treibt. Irgendwann jedoch gibt er sich zu erkennen und es gibt ein großes Familienwiedersehen mit viel Tränen und viel Entschuldigung und die ganze Familie kommt nach Ägypten. Allerdings, als der Vater von Josef dann letztendlich stirbt, haben die Brüder Angst, dass sich Josef jetzt dafür rächen könnte, was sie ihm angetan hatten. Und Josef sagt dann am Ende einen markanten Satz zu ihnen und der geht in etwa so. Ihr hattet Böses mit mir im Sinn, aber Gott hatte Gutes mit mir im Sinn. Und so ist am Ende auch Gutes rausgekommen. Das ist eine ziemlich coole Geschichte, die in der Bibel auch viel, viel länger und poetischer und spannender erzählt wird, als ich das gerade in der Zusammenfassung gemacht habe. Und diese Geschichte enthält, wie alle möglichen orientalischen Geschichten, auch ganz viel Wahrheiten. Und eine davon möchte ich mit euch zusammen mal genauer ansehen, weil sie was unheimlich Befreiendes an sich hat, wenn man sie dann glauben möchte. Und dazu schauen wir uns diese Geschichte mal aus der Perspektive Gottes an. Da kommt also eine große Hungersnot. Das kam gerade in der Region öfter vor, wenn Regenfälle ausblieben und dergleichen. Eine große Hungersnot kommt. Und Gott möchte also die Lieben, die ihm am Herzen liegen und noch viel, viel mehr darüber hinaus, durch diese Hungersnot durchbringen. Und jetzt überlegt er sich, wie mache ich das? Und er macht es nicht, indem er zum Beispiel diese eine Hungersnot verhindert. Er macht es auch nicht, indem er dem Pharao erscheint und ihm sagt, hey Pharao, ich bin übrigens Gott, schick mal nach Palästina, hol mal ein paar Leute her, ich sag dir wen, und die organisieren dir, dass du durch die Hungersnot kommst, die jetzt bald kommen wird. Darauf müsst ihr euch gut vorbereiten. Er löst dieses Problem auch nicht dadurch, dass er beispielsweise Jakob in seinem Land sagt, übrigens Jakob, da wird eine große Hungersnot kommen, bereitet euch darauf vor, damit ihr sie überlebt. All diese Wege wählt Gott nicht. Stattdessen wählt er einen Weg, der all die Eigenschaften der Leute, die da in dieser Geschichte vorkommen, nutzt, um am Ende genau zu dem Ziel zu kommen, was er erreichen möchte. Keiner muss sich dafür verbiegen in dieser Zeit. Jeder kann und muss letzten Endes genau so sein, wie er ist. Und jede dieser Eigenschaften, falsch oder richtig, wird von Gott in seinen Plan mit einbezogen und führen am Ende zu Gottes Ziel. Und das ist ein wirklich spannender Aspekt. Und das ist eine wirklich spannende, gute Nachricht. Gott kommt zu seinem Ziel, egal wie bösartig die Motive und die Handlungen von Menschen mitten in dieser Geschichte sind, die er alle mit in seinen Plan einbaut. Das Ziel, was am Ende rauskommt, ist genau das, was Gott vorgesehen hat. Mit all den Fehlentscheidungen der Figuren in der Geschichte und mit all den Entscheidungen, die sie für die richtigen hielten und sogar mit all den Fehlentscheidungen anderer, mit all der Macht, die andere Menschen in dieser Geschichte haben, sogar mit boshaften Absichten anderer und einer katastrophal versauten Erziehung, kommt Gott an sein Ziel. All das nimmt er, weiß, dass es da ist und baut darauf seinen Plan auf. Und bevor jemand es mit der Angst zu tun bekommt, dass jetzt hier wieder Bosheit oder Sünde gerechtfertigt werden soll, das soll es nicht. Der Vater hatte einiges auszuhalten, als Folge von seiner eigenen versauten Erziehung. Das hat er sich selbst eingebrockt. Und ich möchte nicht wissen, mit welchem belasteten Gewissen die Brüder von Josef all die Jahre rumgelaufen sind. Und auch Josef hat in seiner Arroganz und Überheblichkeit und in seiner Naivität einiges auszuhalten und durchzustehen. Aber das alles war keine gerechte Strafe Gottes für irgendwelche Sünden. Das alles waren normale Konsequenzen ihres Verhaltens. Und diese Konsequenzen sind ja auch der Grund, warum Sünde überhaupt ein Problem ist. Sünde ist ja nicht ein Problem, weil es irgendwo angeblich einen Katalog gibt, in dem alles drinsteht, was falsch ist, weil Gott es eben so findet, sondern Sünde ist ja das, was tatsächlich schädlich ist. Und an diesen schädlichen Konsequenzen ändert sich ja auch nichts. Egal, was man dazu denkt. Und es ändert sich auch nicht dadurch, dass man eine Angstmotivation entfernt und stattdessen lieber eine Liebesmotivation hinzufügt. Was sich in diesem Zusammenhang und mit dieser Geschichte allerdings ändern kann, ist, dass du Gott viel mehr zutraust, also mit deinem Herzen zutraust, nicht mit deinem Kopf, als du ihm vorher zugetraut hast. Was sich also ändert, ist die Größe deines Vertrauens in Gott, wenn du dich darauf einlässt. Es gibt nämlich eine Menge Christen, und ich bin selber mal so erzogen worden und steckte auch mal in so einer Denkrichtung drin, die glauben, Gott kommt nur zu seinem Ziel, wenn die beteiligten Menschen alles richtig machen. Was immer richtig in dieser Sicht auch genau bedeutet. Und diese Menschen glauben, wenn man etwas falsch macht, sich falsch entscheidet oder sündigt, dann durchkreuzt man Gottes Plan und Gott kann nicht zu seinem Ziel kommen. Und Gott müsste dann quasi einen neuen Plan anfertigen, der letzten Endes dann wieder darauf baut, dass die beteiligten Menschen alles richtig machen. Und wenn diese Gläubigen dann noch so eine Art Teufelsglauben pflegen, dann glauben sie in dem Zusammenhang meist auch noch, wenn jemand etwas falsch macht oder sündigt, dann erfüllt sich der Plan des Teufels und sie spielen dem Teufel in die Hände und alles geht den Bach runter. Und man muss kein Psychologe sein, um zu sehen, was dabei rauskommt. Bei dieser Sicht gehen Gottes Pläne im Grunde nie auf, weil er aus irgendeinem naiven Grund immer mit Menschen plant, die es gar nicht gibt und weil Menschen letzten Endes immer irgendwas falsch machen. Und die Pläne des Teufels gehen in dieser Sicht immer auf. Das heißt, im Grunde ist in dieser Sicht klar, dass alles den Bach runtergeht, früher oder später, selbst wenn man es mal schafft, ein paar Sachen richtig zu machen, und dass der Teufel immer gewinnt. Das heißt, im Grunde ist klar in dieser Sicht, dass alles den Bach runtergeht, egal ob es die Gesellschaft ist, die Welt oder auch das persönliche Leben derer, um die man sich sorgt. Und das Gottesbild, was dabei im Hintergrund steht, ist dann auch eher impotent. Ständig macht er Pläne, die nicht aufgehen, obwohl er schon weiß, dass die nicht aufgehen werden. Ständig macht er Pläne mit Menschen, die es so gar nicht gibt, sondern offensichtlich mit irgendeinem Idealbild von Menschen, was überhaupt nicht realistisch ist. Und ständig misslingen diese Pläne und im Grunde kommt er nie an sein Ziel. In dieser Denkweise ist Gott davon abhängig, was Menschen alles Gutes leisten. Und gleichzeitig wird in diesem Glauben der Teufel für wesentlich cleverer gehalten und wesentlich erfolgreicher an seinen Plänen als Gott. Und das ist ziemlich gruselig. Und das führt dazu, dass diese Menschen im Grunde ständig in der Angst leben und sich Sorgen machen, weil sie hinter jeder Fehlentscheidung und hinter jeder Sünde, die sie bei anderen Menschen sehen, sofort denken, Gottes Pläne sind in die Brüche gegangen und jetzt wird es nur noch schlimm mit dieser Person. Und letzten Endes merkt man im Denken und im Fühlen dieser Menschen, dass sie zwar sagen, sie halten Gott für den mächtigen Gott und den allmächtigen und allwissenden Gott, der alles kann. Aber was ihr Herz tatsächlich glaubt, ist, dass Gottes Pläne eigentlich nahezu nie funktionieren, während der Teufel ständig nur Erfolg hat. Während sie Gott vom Herzen her tatsächlich so ziemlich gar nichts zutrauen. Aber diese Geschichte soll gerade etwas anderes erzählen. Sowohl das Wohlverhalten wie auch die Fehler, sowohl die guten Absichten wie auch die bösen, haben alle zusammen dazu geführt, dass genau Gottes Plan aufging. Und das Gottesbild hinter dieser Geschichte wird auch viel eher einem tatsächlich allmächtigen und allwissenden Gott gerecht. Er macht seine Pläne mit den Menschen, wie sie tatsächlich sind, weil nur er weiß, wie sie tatsächlich sind. Und was sie können und was sie nicht können. Und weil er weiß, wie sie entscheiden werden und wie sie nicht entscheiden werden. Und deshalb kann er das in seine Pläne einbauen und kommt zu seinem Ziel. Er hat die Katastrophenerziehung durch Jakob genauso genutzt wie die Überheblichkeit und die Arroganz und die Naivität von Josef und sogar die Mordlust seiner Brüder, um genau dahin zu kommen, wo er am Ende hinkommen wollte. Aber noch einmal, das soll nicht bedeuten, dass es egal ist, wie boshaft oder wie arrogant du dich verhältst. Du kannst zwar damit Gottes Pläne nicht durchkreuzen, aber du bestimmst damit natürlich deinen Platz in diesem Plan und deine Rolle. Und du bestimmst natürlich damit auch die Konsequenzen für dein Leben. Und natürlich verändern sich Menschen auch im Laufe solcher Geschichten, die sie mit Gott erleben. Das ist ganz normal, das ist ja Gottes üblicher Weg mit den Menschen. Gott verändert Menschen durch Dinge, die sie erleben. Aber die entscheidende Wahrheit in dieser Geschichte, die ich heute weitergeben möchte, ist, egal wer im Sinn hat, irgendwas Böses zu tun, wenn Gott im Sinn hat, etwas Gutes zu tun, dann wird genau das dabei rauskommen. Das schließt schwierige und zum Teil schmerzhafte Abschnitte des Weges dahin mit ein. War ja bei Josef nicht anders. Aber das Ziel steht fest und es ist ein gutes. Für dich, für die anderen Menschen und auch für diese Welt.